Ein Self-Publisher ist ein Unternehmer. Der Autor hat also beim E-Book keinerlei Risiko.
Und da ist einfach dann auch jetzt so viel Mist dabei, dass ich mir sage, diese Mühe, da mich durchzuforsten, um irgendeinen Titel zu finden, der vielleicht mal unseren Vorstellungen entspricht, ja, ich weiß nicht, was das soll.
Das ist ökonomisch niemals sinnvoll. Das ist dann, glaube ich, eher so ein Ego-Streicheln.
Ich kann sehr gut davon leben, ja.
Self-Publishing. Eine Revolte gegen das Buchestablishment von Andreas Trujan.
Allein noch ein paar Worte zum Self-Publishing-Preis.
Frankfurter Buchmesse, Freitag 13 Uhr. Der mit je 6.000 Euro dotierte Self-Publishing-Preis in den Kategorien Belletristik und Kinder- und Jugendbuch sowie Ratgeber- und Sachbuch wird vergeben. Der Pavillon ist bestens besucht. Rund 100 Self-Publisher und Interessierte sind anwesend. Aber was ist eigentlich Self-Publishing? Zumindest ein neuer Begriff. In der 2005 erschienenen Publikation »Das Buchmarktbuch – Der Literaturbetrieb in Grundbegriffen« kommt die Bezeichnung gar nicht vor. Wikipedia Deutschland verschlagwortet Self-Publishing unter dem Oberbegriff Selbstverlag. Das ist irreführend und nicht einmal die halbe Wahrheit. Der englische Wikipedia-Eintrag hilft hingegen auf die Spur.
Self-Publishing is the publication of media by its author without the involvement of an established publisher.
Es geht also weniger um das Selbermachen als darum, es ohne einen etablierten Verlag zu versuchen. Der Vorteil, der Gewinn bleibt beim Autor. Bei einem Verlag erhalten die allermeisten Autoren nur 10% vom Nettoverkaufspreis. Das Ergebnis, nur ca. 10% können auch vom Schreiben leben, schätzt der Schriftstellerverband VS. Also probieren immer mehr Schriftsteller, ihre Texte selbst zu vermarkten. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder veröffentlichen Self-Publisher ihr Buch als E-Book und vertreiben es auf E-Commerce-Kanälen. Oder sie bringen ihren Text in Form von Books on Demand heraus, also über Dienstleister als gedrucktes Buch. Dann können Online-Distributoren, Buchhändler, meistens aber nur der Autor selbst, eine bestimmte Menge von Exemplaren beim Dienstleister bestellen. Der große Vorteil in beiden Fällen: Es gibt keine festen Auflagegrößen, also keine zuvor bestimmte Menge an Büchern, die sich erst verkaufen muss. Erst wenn ein Kunde das Buch bestellt, wird es gedruckt oder verschickt.
Gerade Romanautoren machen Print on Demand, weil sie da nicht diese Druckkosten haben, wie wenn sie von vornherein den Druck selbst in Auftrag geben und eine Auflage von 1.000 Stück zum Beispiel drucken lassen, weil da kommen dann schon mal ein paar 100 oder 1.000 Euro allein für den Druck zustande und die Bücher muss man erst verkaufen. Während wenn ich jetzt über einen Dienstleister wie BOD gehe, dann kann ich über BOD meinetwegen mein E-Book veröffentlichen und zusätzlich Print on Demand. Und dann wird das Buch ja erst dann gedruckt. Das heißt, es entstehen erst dann Kosten, wenn jemand das gedruckte Buch bestellt.
Frank Rösner ist Vorstandsmitglied und Schatzmeister des Deutschen Self-Publisher-Verbandes. Und er ist natürlich auch selbst aktiver Self-Publisher im Bereich Reiseführer. Übrigens, die Abkürzung BOD steht für die Books on Demand GmbH, eine Self-Publishing-Plattform, die eben Publikationsdienstleistungen anbietet.
Ob man jetzt einen Dienstleister in Anspruch nimmt oder alles selbst macht, so wie ich zum Beispiel, macht dann letztendlich keinen Unterschied. Manche machen ihr E-Book exklusiv bei Amazon, andere wiederum veröffentlichen es in unterschiedlichsten Shops. Das ist ja das Schöne am Self-Publishing. Man ist absolut frei und flexibel und kann seine Entscheidungen treffen als Unternehmer. Ein Self-Publisher ist ein Unternehmer. Während ein Autor, der jetzt nur für einen Verlag schreibt, ist natürlich von dem Verlag extrem abhängig, was jetzt Termine angeht, die Veröffentlichung. Der Verlag nimmt Einfluss auf das Cover, der Verlag nimmt Einfluss auf den Inhalt des Buches. Und wer sich die Freiheiten bewahren will, der ist eigentlich als Self-Publisher dann besser aufgehoben.
Eines ist sicher gewöhnungsbedürftig. Ein Self-Publisher ist nicht nur ein Autor, der seine Bücher publiziert, sondern ein Unternehmer. Er selbst muss sein Buchprodukt an den Mann bzw. die Frau bringen. Er muss also auch das schwierige Feld des Marketings übernehmen. Keine leichte Aufgabe, denn ca. 70.000 Bücher erscheinen allein in Deutschland pro Jahr. Wie schreibe ich einen guten Klappentext, damit ich auf den Online-Plattformen gefunden werde? Wie sieht ein gutes Cover aus? Und wie finde ich einen Lektor? Bei all diesen Fragen bietet der Deutsche Self-Publishing-Verband, den es seit 2015 gibt, Unterstützung an. Und er vertritt die Anliegen der Ein-Personen-Verleger vor dem Gesetzgeber. Die fühlen sich nämlich schlechter behandelt als der traditionelle Buchhandel.
Drei Themen wären zum Beispiel die Buchpreisbindung oder der ermäßigte Umsatzsteuersatz oder was wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch stärker in den Vordergrund treten wird, ist das sogenannte E-Lending. Da geht es darum, dass Autoren, Self-Publisher mehr oder weniger fast ohne Vergütung ihre E-Books den Bibliotheken zur Verfügung stellen sollen oder müssen, gesetzlich. Es kann nicht sein, dass Self-Publisher hier für ihre Leistung enteignet werden, sozusagen.
Was ist da das Problem? Verleger in Deutschland wissen, dass man von jeder Publikation ein kostenloses Pflichtexemplar an die jeweilige Landes- oder Staatsbibliothek abliefern muss. Diese Regelung reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Das Ziel? Mindestens ein Exemplar für kommende Generationen zugänglich zu machen. Und welcher Autor fühlt sich wegen eines Freiexemplars enteignet? Weswegen der Interessenvertreter Rösner diese Regelung für Self-Publisher nicht gelten lassen will, ist schwer verständlich. Und was ist mit der Buchpreisbindung? Also mit der Regelung, dass ein Buch in Deutschland überall gleich viel kosten muss, egal ob im stationären oder im Onlinehandel. Die gilt auch für E-Books und Books on Demand. Doch genau hier tut sich ein Graben auf. Der traditionelle Buchhandel bevorzugt dieses Modell, weil es kleine Buchläden vor dem Global Player Amazon schützt, der kein Buch günstiger als sie verkaufen darf. Die Self-Publisher aber fragen, welcher Unternehmer würde nicht auf die Barrikaden gehen, wenn sein Produkt, seine Schweinehälften oder 3D-Software-Animationen, einer Preisbindung unterläge? In den USA wirbt der Einzelhändler Walmart mit deutlich verbilligten Bestsellern. Zu Preisen, die sich für keinen Buchladen rechnen. Ähnlich sehen es heute einige Akteure am deutschen Buchmarkt. Warum soll ein Roman, der sich 100.000 Mal verkauft, überall gleich viel kosten? Das ist doch wieder die Gesetze des Marktes. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die das Kulturgut Buch verteidigen. Ihr Argument ist die Mischkalkulation. Buchhändler und Verlage können die Gewinne aus dem Bestsellergeschäft nutzen, um schwierige Literatur zu fördern. Aber ist es heute wirklich so, dass Verlage für Autoren, die hohe Literatur schreiben, entzückt die Werbetrommel rühren? Frank Rösner hat da Zweifel.
Die Werbung hängt auch beim Verlagsautor oftmals am Autor selber. Der muss sich über Social Media und so weiter selber drum kümmern. Ja, und dann kann ich es auch gleich, sag ich mir, dann kann ich es auch gleich selber machen, dann brauche ich keinen Verlag.
Ich bin eigentlich Physiker. Als ich fertig war mit der Physik, wurden keine Physiker gebraucht, wie das immer so ist. Dann bin ich in den Journalismus gegangen, habe 20 Jahre lang geschrieben. Zuletzt war ich beim Focus.
Matthias Matting, ein äußerst erfolgreicher Self-Publisher. Er schreibt Science-Fiction unter dem Pseudonym Brandon Q. Morris. Unter dem Namen betreibt Matting die Website hardsf.de, Hard Science Fiction. Und hier gibt es Neuigkeiten und Animationen im Bereich Astrophysik. Bestens aufbereitet und sehr informativ.
Und da kam eine PR-Agentur auf mich zu, das war 2011, und sagte, ihr Kunde würde mit einem Buch, was er selbst geschrieben hat, ein Thriller, ganz viele E-Books verkaufen bei Amazon. Und das konnte ich nicht glauben. Als Journalist muss man ja sowas überprüfen. Gerade 100 Stück sollte der angeblich verkaufen am Tag. Das war quasi unvorstellbar. Deshalb habe ich das eben ausprobiert und selber dort ein Buch eingestellt. Das war ein Handbuch zu diesem Kindle, der da gerade erschienen war. Und zufälligerweise hat sich das Buch tatsächlich so oft verkauft. Also ich wusste dann, die Zahlen stimmen, die mir da genannt wurden. Und das hat natürlich Spaß gemacht. Und darum bin ich dabei geblieben.
50 Shades of Grey hat sich weltweit in 125 Millionen Exemplaren verkauft. Wer weiß aber, dass dieser globale Megaseller von E.L. James zuerst als E-Book erschien und dann bei einem australischen Independent-Verlag, der weitgehend wie ein Book-on-Demand-Unternehmen funktioniert. Auch der Horrorspezialist Stephen King hat das Buch The Plant über seine Website verkauft. Aber sind das nur Ausnahmen? Dem widersprach Matthias Matting schon 2013 in einem Interview. Er sei einer von 8 deutschen Autoren, die auf Amazon mehr als 100.000 Euro einnehmen. Wer das nicht glaube, der werfe doch einen Blick auf die Internet-Bestsellerlisten.
Da kann man ablesen, dass ungefähr 100 Autoren in Deutschland im Monat mindestens 4.000 Euro einnehmen müssen mit ihren Büchern, und zwar Self-Publisher alles. Also wenn man Bücher unter den Top 10 hat, dann sind es auch eher 10.000 oder 20.000 Euro im Monat, die man da einnimmt. Also es ist auch für Autoren ungewohnt, weil in der Regel galt das Autorendasein so ein bisschen als, man ist so der arme Autor, der arme Poet, der in seinem Zimmer sitzt und die Decke nicht abdichten kann und so. Aber das hat sich durch das Self-Publishing für einige Autoren doch deutlich geändert. Ich kann sehr gut davon leben, ja.
Publizieren mittels E-Books hat seit 2011 Konjunktur. Denn seitdem gibt es gut funktionierende E-Book-Reader, sei es Kindle oder Tolino. Auch die Satz- und Druckverfahren bei Books on Demand haben sich deutlich verbessert. Nicht nur Amazon bietet ein breites E-Book-Sortiment im Onlineshop an, sondern auch Buchhandelsketten wie Thalia oder Hugendubel, egal ob die Titel von Verlagen oder Self-Publishern stammen. Matthias Matting ist nicht nur ein erfolgreicher Self-Publisher, sondern er kennt auch diesen Teil der Buchbranche bestens. In Fachkreisen wird er ehrfürchtig Self-Publishing-Papst genannt.
In meinem Fall war es so, dass ich das Self-Publishing ausprobiert habe und dann einfach über meine Erfahrungen geschrieben habe im Internet auf der Seite selfpublisherbibel.de, und irgendwann hat jemand dann aus der Bibel dann einen Papst gemacht, obwohl ja ganz exakt ist es ja nicht, weil der Papst hat ja nicht die Bibel geschrieben.
Auf selfpublisherbibel.de kann man sehr viel zum Thema erfahren. Einsteiger werden über die Grundlagen informiert. Matting zeigt, wie Amazon-Charts und Rankings funktionieren und wie man sein Buchprodukt pushen kann. Es gibt Marketing-Tipps und solche für die richtige Preisgestaltung. Man kann sein voraussichtliches E-Book-Honorar berechnen. Und zudem bietet Matting Kurse an. Eine Information fehlt in Mattings Bibel. Wie viele Self-Publisher es denn in Deutschland und im deutschsprachigen Raum gäbe? Frank Rösner vom Verband schätzt die Zahl zwischen 10.000 und 20.000. Der Self-Publisher-Verband hat zurzeit 700 Mitglieder. Doch eine Meldung des Branchenmagazins Buchreport lässt aufhorchen. Das Unternehmen BOD, also der führende Dienstleister für Books on Demand, ist eine Tochter des deutschen Buchgroßhändlers Libri. Zusammen planen sie ein Print-on-Demand-Zentrum am Unternehmensstandort in Bad Hersfeld.
Für das Projekt haben Libri und BOD ein Investitionspaket mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag geschnürt. In der Kartei hat BOD aktuell nach eigenen Angaben 2.500 Verlage. Auf dem Self-Publishing-Sektor kommen über 40.000 Autoren hinzu. Bei dem Vorhaben haben die Unternehmen auch den Wettbewerber KNV im Blick, der an seinem Standort in Erfurt Print-on-Demand-Dienste offeriert, mit derzeit, nach eigenen Angaben, 695.000 Titeln, die on-demand produziert werden können. Buchreport, September 2018.
BOD hat nach eigenen Angaben 40.000 Adressen, die alle Self-Publisher sind. Wenn das stimmt, dann kann man wahrlich nicht von einer kleinen Gruppe sprechen, die hier auf den Buchmarkt drängt. Und BOD ist nur ein Anbieter. Ein gewichtiger Konkurrent von Libri ist KNV, der Zwischenhändler Koch, Neff und Volkmar. Vielleicht versteht man jetzt besser, weswegen auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der eigentlich die klassischen Mitspieler vertritt, also Verlage und Buchhandlungen, seine schützende Hand über den Self-Publisher-Verband hält. Vielleicht liegt ja hier die Zukunft des Buchmarkts. Frank Rösner jedenfalls sieht es so.
Es wird ja zum Teil auch kritisiert, dass der Börsenverein, dessen Mitglieder ja viele Buchhändler sind, hier sich so für die Self-Publisher engagiert. Aber ich möchte es mal so interpretieren, der Vorstand des Börsenvereins, die Entscheidungsträger haben offenbar erkannt, dass dem Self-Publishing die Zukunft gehört. Und wenn man jetzt Self-Publishing vernachlässigt, dann verpasst man hier wohl den Zug.
Man mag solche Prognosen nicht teilen. Der Deutsche Self-Publisher-Verband agiert jedenfalls selbstbewusst in Richtung Zusammenarbeit mit Buchgroßhändlern, konkret mit dem Marktteilnehmer Umbreit.
Wir haben jetzt zum Beispiel im November mit dem Bar-Sortiment, das ist ein Großhändler im Bereich Buchhandel, Umbreit, eine Veranstaltung in Bietigheim-Bissingen, wo dann auch Buchhändler eingeladen sind, um denen die Projekte der Self-Publisher näher zu bringen, damit irgendwann mal und verstärkt in den Köpfen der Buchhändler ankommt, welche Qualität die engagierten Self-Publisher auf den Markt bringen. Und wenn ein Self-Publisher das notwendige Know-how sich aneignet, dann kann der die gleiche Qualität abliefern wie ein Verlagsbuch. Und dann ist es eigentlich nicht mehr einzusehen, warum ein Buchhändler gegenüber Self-Publishern sich noch restriktiv verhält. Natürlich ist die Fläche in einer Buchhandlung begrenzt, aber wir stellen natürlich schon jetzt fest, dass zunehmend die Buchhändler den Self-Publishern gegenüber aufgeschlossen sind. Denn es gibt viele erfolgreiche Self-Publisher und da kann der Buchhandel natürlich dann davon partizipieren.
Freilich stehen bei weitem nicht alle Buchhändler dem Self-Publishing positiv gegenüber. Anders als die großen Marktteilnehmer wie Amazon, aber auch Hugendubel oder Thalia, haben sie bei E-Books das Nachsehen, weil sie die Kosten für einen Online-Shop nicht durch Masseneffekte ausgleichen können. Aber auch Books on Demand, also immerhin gedruckte Bücher, werden nicht wirklich geschätzt.
Das Self-Publishing spielt bei uns in der Buchhandlung keine Rolle. Und das liegt an zwei Gründen. Ja. Das eine ist, dass es uns selbst persönlich als Buchhändler nicht interessiert. Und auf der anderen Seite aber unsere Kunden auch nicht. Ne. So ein Sortiment kommt ja zustande, indem einfach der Buchhändler das hier für vorrätig hält, was er für wichtig hält, was er seinen Kunden zeigen möchte. Und auf der anderen Seite die Kunden dem Buchhändler auch zeigen, was sie haben wollen. So, ne. Aus diesem Wechselspiel entsteht das. Und da spielt das Self-Publishing bei uns zumindest einfach auch keine Rolle.
Michael Lemling ist Geschäftsführer der Münchner Buchhandlung Lehmkuhl, ein Traditionsunternehmen, das schon seit 1903 existiert. Die Bücherregale sind gut sortiert, von sogenannter Hochliteratur über Unterhaltungsliteratur bis zu Lyrikneuerscheinungen findet sich hier vieles. Warum also kein Regal für Self-Publisher?
Was mir da fehlt, ist im Grunde die Qualität und auch die Expertise, die wir ja von Verlagen bekommen. Ja? Wenn ich ein Buch von Hansa, von Suhrkamp, von Beck, von welchem Verlag auch immer einkaufe, dann weiß ich, dahinter steckt eine Expertise eines Verlegers, der Lektoren. Und da haben wir ein eingespieltes Verfahren einfach auch, dass ich mich darauf verlassen kann, neben der Lektüre der Bücher, die ich halt eben selber lese. Beim Self-Publishing sehe ich das überhaupt nicht. Und da ist einfach dann auch jetzt so viel Mist dabei, dass ich mir sage, diese Mühe, da mich durchzuforsten, um irgendeinen Titel zu finden, der vielleicht mal unseren Vorstellungen entspricht, ja, ich weiß nicht, was das soll.
Das Vertrauen der Buchhändler in Verlage, in ihre Lektoren, ihre Presse- und Marketingabteilung ist traditionell hoch. Hier gibt es jahrelange, manchmal jahrzehntelange, oft persönliche Verbindungen. Hier können Buchhändler das Marketing einschätzen. Hier kennt das Publikum die Aufmachung und den Markennamen. All dies ist für Self-Publisher schwer wettzumachen.
Nach wie vor ist es den Self-Publishern nicht so wirklich gelungen, auch den Buchhandel zu erobern und da in die Läden zu kommen. Das hängt sicher auch mit dem E-Book zusammen. Für die Buchhändler ist das E-Book wiederum nicht so interessant, weil das kann man im Laden halt schlecht verkaufen. Deshalb ist auch E-Book und Buchhandel passt nicht zusammen. Self-Publishing und Buchhandel tut sich da auch noch schwer.
Und wenn ein Self-Publisher ein Thema aus der Region aufnehmen würde, also im Fall der Buchhandlung Lehmkuhl einen Schwabing-Krimi, wäre das nicht was?
Es sei denn, und dann wird sich's ändern, die Kunden kommen auf uns zu und machen uns auf Texte aufmerksam, dann würden wir reagieren. Das war noch nie der Fall. Was ich hier in der Buchhandlung erlebe, sind eben Autoren, die dann eben mit ihrem selbstproduzierten Buch kommen und möchten, dass wir es in Kommission in unserem Bestand aufnehmen. Aber auch da muss ich sagen, das machen wir nicht, es sei denn, es ist ein Schwabinger Thema, das eben hier im Viertel interessant sein könnte, dann machen wir eine Ausnahme. Aber ansonsten sage ich, wir arbeiten mit so vielen Verlagen, großen wie kleinen, wie ganz kleinen zusammen. Unsere Buchhandlung ist voll mit Büchern und da fehlt dieses eine einzige jetzt nur auch nicht.
Nervige Selbstverkäufer, die von Buchhandlung zu Buchhandlung ziehen, bringen das Self-Publishing nicht wirklich nach vorne. Gewichtige Multiplikatoren beim Buchverkauf sind nicht nur Buchhandlungen, sondern auch Medien, in denen Bücher besprochen werden. Adrian Prechtl ist Kultur- und Literaturredakteur bei der Abendzeitung. Auch er vertraut auf das, was Verlage an Büchern herausbringen. Und er nennt das institutionelle Filter.
Und das ist im Vorfeld, wenn ein Buch erscheint, der Agent eben, der sozusagen vorher überlegt, ob er einen Autor oder ein Buch überhaupt annimmt, um es Verlagen anzubieten. Dann eben der Lektor im Verlag, der selber die Entscheidung trifft, ob das zum Verlag passt, ob es sich lohnt, das zu machen. Und dann natürlich nochmal der Verlag, der die gleiche Frage stellt. Und deswegen bekommen wir, wenn man das als Redaktion nimmt, wahnsinnig viele Broschüren, Prospekte, meistens zweimal im Jahr zu den Buchmessen von den Verlagen. Und da stapeln sich schon mal allein die Prospekte. Als zweites stapeln sich bei uns die zugesandten Bücher. Und wenn man jetzt diesen Stapel von Prospekten hat, diesen Stapel von unaufgefordert zugeschickten Büchern, dann fühlt man sich schon so erschlagen, dass alles Weitere, was an einen noch herantritt, eigentlich eher eine Abwehrhaltung existiert, jetzt vom Redakteur her gesehen. Und diese Sache macht es, glaube ich, unglaublich schwer für jemanden, der was mit Self-Publishing macht, überhaupt in eine Redaktion vorzudringen. Und ich habe da kein Patentrezept.
Und dabei ist Adrian Prechtl durchaus offen für neue Vertriebsformen.
Ich selber habe schon sozusagen Self-Publishing-Bücher verfasst, jetzt nicht unter meinem Namen. Aber mich haben Leute gefragt, ob ich nicht über sie was schreiben würde und sie würden es dann verlegen, weil sie wollten, dass über sie was geschrieben ist. Und da habe ich in meinem Leben auch schon mal ein Buch verfasst oder mehrere sogar. Und da ist mir halt aufgefallen, dass die sich halt unglaublich schwer tun, dieses Buch dann wirklich in den Markt zu drücken. Fast unmöglich. Das heißt, was läuft dann bei denen? Die machen Veranstaltungen und verkaufen auf den Veranstaltungen dann ihr Buch. Das ist ökonomisch niemals sinnvoll. Das ist dann, glaube ich, eher so ein Ego-Streicheln.
Juni 1268 in Italien, Toskana, Ponte a Valle. Nein, Konradin lehnte die Stirn an den Pfosten. Die Abendluft nach der Schlacht stand vor Hitze. Im Zelt, wie draußen im Tal von Ponte di Valle. Er blickte von seinem Vetter am Kartentisch in Richtung der Nachtlager hinten im Zelt. Mithilfe des Knappen schlüpfte dort Friedrich von Baden aus Kettenpanzer, Wams und Hemd.
Monika Pfundmeier ist seit 2016 hauptberuflich Schriftstellerin und Self-Publisherin. Mit ihren historischen Romanen Blut, Föhre und Löwenblut legte sie einen Blitzstart hin. 2017 und 2018 hat sie den deutschen Self-Publishing-Preis gewinnen können.
Einfach gesagt geht es um eine der tragischsten und leuchtendsten Figuren des Mittelalters, Konradin von Hohenstaufern, der es geschafft hat, mit 16 Jahren, ohne über große Mittel zu verfügen, aber den Titel oder das Anrecht auf den Titel der Krone zu haben, der kaiserlichen Krone, die er von seinen Vorvätern geerbt hatte. Einer seiner Ahnen war Friedrich II., noch ein bekannterer war Barbarossa. Und damit hat er es geschafft, die Edelleute der damaligen Zeit hinter sich zu versammeln.
Die Autorin arbeitet genau. Für einen Roman, von der Recherche bis zur Niederschrift, benötigt sie rund ein Jahr.
Ich habe die Sicht von mehreren Personen verflochten. Das heißt, eine ist Konradin, eine zweite sehr wichtige Sicht ist Ludwig der Strenge. Ich fand es auch wichtig, Figuren, die ich historisch habe, sehr genau zu beleuchten. Ich habe auch fiktionale Charaktere mit dabei. Ich habe auch eine Hofdame mit dabei, die ich aufgebaut hat als jemand, der politisch sich auch ein bisschen hin und her manövriert und die eigenen Interessen durchaus verfolgt.
Monika Pfundmeier hat versucht, bevor sie Self-Publisherin wurde, den klassischen Autorenweg zu gehen.
Ich habe da Absagen erhalten, aber der Wunsch, dass ich einfach mein Buch an die Leser bringe, war da und dann habe ich es weiterverfolgt, auch mit der Bestärkung, dass es auch andere Stimmen gibt als nur in Anführungsstrichen die von Verlagen.
Und wie klappt es, zugleich zu schreiben und zu vermarkten?
Self-Publishing heißt letztendlich, ich bin Autorin und Unternehmerin. Ich habe mich entschieden, mein Buch selber in die Hand zu nehmen, vom Schreiben bis zum Verlegen. Das heißt, ich kümmerte mich darum, wie sieht das Cover meines Buches aus, wie ist der Drucksatz auch gestaltet. Ich kümmerte mich selber um den Ansprechpartner im Lektorat, um die einzelnen Dienstleister, mit denen ich zusammenarbeite und koordinierte das auch. Von Anfang bis Ende habe ich die Kontrolle über mein Buch, was natürlich heißt, ich muss die Entscheidungen treffen. Das heißt auch, ich habe das unternehmerische Risiko, wenn eine Entscheidung einfach ja, sich als Fehler herausstellt.
Der große Vorzug, es entstehen kaum Kosten.
Ein E-Book zu veröffentlichen kostet erstmal gar nichts. Das stellt man bei BOD, also so mache ich es, auf die Plattform. Andere machen es bei Amazon, bei Tolino. Und erst wenn von dem E-Book was verkauft wird, bekommt der Dienstleister seinen Anteil und die Plattform. Und was danach übrig bleibt, bekommt der Autor. Der Autor hat also beim E-Book keinerlei Risiko. Und als Kosten fallen allenfalls an die Kosten für das Cover, weil ein schönes Cover brauche ich natürlich beim E-Book auch. Aber es fallen keine Kosten an für die Plattform, es fallen keine Kosten an für Buchsatz, weil das wird ja von dem E-Book-Reader automatisch erstellt.
Und Matthias Matting ergänzt.
Normalerweise stehen die Autoren da vor der Wahl. Sie können entweder das bei Amazon exklusiv anbieten, dann gibt es so ein paar Belohnungen dafür, sie erreichen mehr Sichtbarkeit für ihre Bücher. Oder sie können das über alle E-Book-Shops anbieten, mit Hilfe von sogenannten Distributoren. Die in Deutschland bekanntesten sind da Tolino Media, ePubli, Neobooks und Bookrix. Diese Firmen stellen das Buch im Namen des Autors in die ganzen E-Book-Shops ein und für diese Dienstleistung nehmen sie halt einen kleinen Prozentsatz vom Verkaufspreis. Wenn man jetzt ein E-Book zum Beispiel für 3,99 € verkauft, was durchaus ein üblicher Preis ist, dann würde man vielleicht ungefähr 1,50 € pro verkauftem Exemplar herausbekommen, was deutlich mehr ist als bei einem Verlag zum Beispiel prozentual gesehen.
Der Weg zum E-Book ist geebnet. Trotzdem gibt es Autorinnen wie Monika Pfundmeier, die als Self-Publisher stärker auf das Book on Demand setzen, also auf das gedruckte Buch.
Also ich kann den Preis der Bücher selber bestimmen, muss natürlich die Kosten entsprechend gegenrechnen. Ich habe mich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ganz zu Anfang hatte ich eine kleinere Druckerei. Ich arbeite momentan mit einem größeren Haus, mit Books on Demand, die Buchhandlungen auch beliefern und dann auch den Emittenten nehmen. Also das macht es dann natürlich auch ein bisschen komfortabler.
Das heißt, auch einige Auftragsdrucker nehmen Bücher zurück, wenn sie nicht verkauft werden konnten. Das senkt bei den Buchhändlern die Schwelle, diese Titel in die Regale zu stellen. Aber das ist nur ein Schritt der Self-Publisher hin zu den Gepflogenheiten im Verlagswesen. Ein anderer? Es gibt jemanden, der gegenliest. Zugegeben, ein gutes Lektorat kostet Geld. Aber es lohnt sich. Monika Pfundmeier hat die Lektorin ihres Vertrauens gefunden, Dorothea Kenneweg. Sie bietet ihre Arbeit sowohl Verlagen als auch Self-Publishern an. Für Matthias Matting ein typischer Fall.
Es gibt sehr viele Lektoren, die wurden ja auch in den vergangenen Jahren von den Verlagen freigesetzt, sozusagen im Zuge der Personaleinsparungsmaßnahmen. Und die freuen sich über jeden neuen Kunden, den sie finden können. Also es gibt Lektoren wirklich genügend.
Das Nachsehen haben Self-Publisher gegenüber Verlagsautoren definitiv in einem Punkt: dem Buchmarketing. Der Self-Publisher muss also nicht nur Autor und Unternehmer in einer Person sein, sondern auch selbst die Werbetrommel rühren.
Die Voraussetzung, dass man mit den Lesern in Kontakt treten kann, ist natürlich, dass die Leser sich irgendwie melden bei einem. Was ganz wichtig ist, im Nachwort zum Beispiel, bei mir steht immer, wo mich die Leser auf Facebook treffen können, wo sie sich eintragen können in meinen Newsletter, dass ich mich über ihre Nachrichten freue. Dieser erste Schritt, der muss auf jeden Fall vom Leser ausgehen. Wenn dieser erste Schritt von Leserseite getan ist, dann kann ich da ganz unterschiedliche Sachen tun. Ich schreibe Science Fiction, da interessieren sich die Leser für alles, was so im Weltall Neues passiert, und wenn da eben eine neue Forschung zu irgendeinem Punkt kommt, dann schreibe ich einen kleinen Artikel drüber. Das steht dann bei mir auf meiner Website.
Matthias Matting ist das Problem angegangen und hat es, wenn man den Angaben zu seinen Einnahmen glaubt, auch für sich gelöst. Er ist einerseits der Self-Publisher-Papst mit eigener Website und hält andererseits als Science-Fiction-Autor Kontakt mit den Lesern über seine Homepage hardsf.de. Facebook und Newsletter ergänzen das Portfolio. Monika Pfundmeier hat es mit ihren Books-on-Demand-Produkten geschafft, in Buchhandlungen zu kommen und auch dort Lesungen zu halten.
Tatsächlich habe ich meine Bücher genommen und bin in die Buchhandlung marschiert und habe das Buch vorgestellt. Mit dem inhaltlichen Abriss, auch damit, was ich an Werbemaßnahmen beispielsweise dazu habe und natürlich auch, wie die Konditionen für den Buchhändler sind, wenn er das Buch mit aufnimmt in das Sortiment. Dann ist halt die Frage, wenn Interesse da ist, wie geht man dann um mit dem Buch? Denn viele Buchhändler nehmen gerne auch mal auf Kommission Bücher rein. Das heißt aber, ich muss als Self-Publisher dann natürlich auch in Vorleistung gehen für, was weiß ich, pro Buchhandlung 10 Exemplare, die ich einfach mal reinlege, wo ich ja aber auch nicht weiß, werden die wirklich verkauft.
Monika Pfundmeier erstellt auf eigene Kosten Werbemittel. Flyer, Lesezeichen, Postkarten, Bierdeckel und Goodies, etwa kleine Fruchtgummis in Herzform. Das hat so manchen Buchhändler beeindruckt, denn viel mehr machen Verlage im Normalfall auch nicht. Zudem hat die Autorin eine professionell gestaltete und intensiv betreute Website. Dort gibt es Neuigkeiten über den Schreiballtag und Lesungsankündigungen. Die Porträt-Fotostrecken sind perfekt gemacht. Da sehen so manche Verlagsseiten gegenüber Pfundmeier alt aus. Auch was die sozialen Medien und Buchliebhaber im Netz angeht, die auf ihren Blogs Texte besprechen.
Also was sehr viel bringt, ist mit Bloggern zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt auch was, wo nicht ganz so viel Geld in die Hand genommen werden muss. Aber ich muss mich halt schon damit auseinandersetzen, was sind das für Blogs, die da in irgendeiner Form auf Instagram oder auf Facebook Bücher besprechen, passt mein Buch dazu, ich muss den Kontakt herstellen, ich muss dann natürlich auch entsprechend Rezensionsexemplare verschicken, aber das sind sehr einfache, praktikable Marketingmaßnahmen. Es gibt natürlich auch Werbeanzeigen, die man beispielsweise auf Facebook schalten kann, auf Instagram auch. Sowas ist möglich für ein überschaubares Budget. Ein bisschen geht es schon in die Richtung, wenn man vernünftig mehr ausgibt für Marketing, dann zahlt es sich auch durchaus aus. Also es gibt auch Newsletter, die ganz hilfreich sind in dem Bereich. Ja, ich habe für das letzte Buch mit Tolino auch stärker zusammengearbeitet, die ja auch dann wiederum im Buchhandel über den E-Book-Reader vertreten sind. Und dann hatte ich durch den Preis, den ich letztes Jahr gewonnen habe, ohnehin ein bisschen mehr Aufmerksamkeit über die Zeitungen, über das Börsenblatt, dann auch über den Buchhandel. Und dann macht es natürlich leichter.
Google liebt Verlinkungen. Also weist Pfundmeier auf die Blogger hin und die wieder auf sie.
Je mehr über ein Buch online gesprochen wird, desto attraktiver wird es dann wiederum für die neuen potenziellen Käufer. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, mit einigen Bloggern so eine koordinierte Aktion zu machen, wo dann in einem Zeitraum relativ viel über mein Buch gesprochen wird, dann merkt man schon, dass dadurch wesentlich mehr Leser aufmerksam werden auf das Buch und dann auch die Käufe dadurch ansteigen. Also mit einzelnen Aktionen kaum.
Und kann Monika Pfundmeier auch vom Bücherschreiben leben?
Also in München noch nicht ganz, aber es zahlt meine Miete.
Natürlich nutzen auch traditionelle Verlage heute das Internetmarketing, aber sie setzen trotzdem weiterhin auf Printanzeigen. Das ist wegen der hohen Kosten für die kapitalschwachen Selbstverleger keine Option. Daher nutzen sie lieber soziale Medien. Ist Self-Publishing eine Revolte gegen das Buch-Establishment?
Man könnte es fast romantisch eine Demokratisierung des Buchmarkts nehmen. Ich habe ja vorhin gesprochen, dass es diese Türsteher gibt, die sozusagen erstmal filtern, der Agent, der Lektor, der Verlag selber. Und wenn das alles wegfällt, dann hat man natürlich eine größere Freiheit. Aber in jeder Freiheit ist auch etwas Amorphes, etwas völlig Formloses.
Die neue Unübersichtlichkeit. Adrian Prechtl, der für die AZ auch Filmkritiken schreibt, fällt ein Vergleich ein.
Es gibt ein paar riesige Blockbuster, im Mittelfeld fast nichts mehr und dann gibt es jetzt sehr viel kleine Filme. Das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren absolut so entwickelt. Das heißt, es gibt kaum Filme, die so recht gut laufen, sondern es gibt kleine Nischenfilme und die ganz großen. Das ist so eine Art Aufteilung. Und das wird wahrscheinlich auf dem Buchmarkt auch passieren. Es wird sich auf ganz wenige fokussieren und der Rest ist so ein lustiger Wildwuchs, wo es tolle Sachen zu entdecken gibt.
Und wenn Adrian Prechtl vom lustigen Wildwuchs beim Self-Publishing spricht, dann meint er, dass es hier keine Filterfunktionen gibt, also eine Auslese durch die Verlage und kaum ein Empfehlungsverfahren mittels professioneller Kritik. Was aber, wenn das Lesepublikum von Self-Publisher-Büchern gar keine Filter will?
Ja, am meisten publiziert wird eindeutig alles, was den Liebesroman betrifft und gleich danach kommt sicher die Fantasy. Also die typischen Genres auch für die Vielleser. Die Vielleser sind Frauen so von 18 bis 45 und die lesen einfach vor allem Liebesromane und da ist der Bedarf auch am größten. Und als Self-Publisher kann man 4-5 Mal im Jahr ein neues Buch herausbringen und entsprechend auch die Leserschaft bei Laune halten, weil die brauchen ja nicht 6 Monate, um ein Buch fertig zu lesen, sondern die wollen meistens schon nach 2 Wochen wieder was Neues haben.
Wahrscheinlich hat Matthias Matting hier noch den Krimi vergessen. Aber die Botschaft ist klar. Der Gourmand, der Vielleser, verdrängt den Gourmet am reich gedeckten Buchbuffet. Man mag jetzt als Feinschmecker die Nase rümpfen, doch man sollte sich dennoch den Tatsachen stellen. Matthias Matting schreibt gut recherchierte Science-Fiction. Auch Monika Pfundmeier strebt mit großer Sicherheit nicht den Georg-Büchner-Preis an. Beide Autoren wollen ihr Publikum unterhalten und ersetzen damit vielleicht die aus den Kiosken verschwundenen Heftreihen, die noch in den 1970ern Millionenverkäufe erzielten. Aber unterscheidet man sich wirklich? Publizieren denn Verlage nur rein erlesene Bücherkost? Der Blanc-Vallée Verlag führt im Programm Titel wie Wintervanille, Blutzeuge oder gar Kill the Rich. Bei Piper legt die Bestseller-Autorin Gabi Hauptmann ihren neuen Roman vor. Mit dem existenziell bedrohlichen Titel Lebenslang mein Ehemann? Der Deutsche Taschenbuchverlag schnürt diesen Herbst ein Kraftpaket, wie es heißt, für den Buchhandel. Unter den zugkräftigen Büchern befindet sich auch der Titel Schweinskopf al dente, ein Provinzkrimi. Könnten all diese Titel nicht auch als E-Book oder als Book on Demand erscheinen? Gabi Hauptmann Hand in Hand mit Monika Pfundmeier als Self-Publisherinnen? Und könnte so ein Trend nicht irgendwann einen Großteil der Buchbranche umkrempeln?
Es kann aber sein, und da möchte ich ganz frei sagen, wenn es wirklich eine große Verlagskrise geben wird und angeblich weniger Bücher gekauft werden und keiner mehr im Wohnzimmer stolz darauf ist, dass er eine Bücherwand hat. Und es geht dann sehr viel stärker über E-Book und Self-Publishing, auch auf E-Book. Dann muss natürlich auch eine Redaktion irgendwann mal nicht hinterherlaufen, sondern auch rechtzeitig sagen, okay, dann steige ich in diesen Markt mit ein.
Nochmals und anders gefragt. Liegen die Bücher von Self-Publishern wie Monika Pfundmeier und Matthias Matting unter dem Niveau der auf Unterhaltung abzielenden Verlagsprodukte? Sicher nicht. Ihre Bücher werden wie die leichtere Kost aus etablierten Verlagen zu 99% von keinem Adrian Prechtl oder anderen Literaturredakteuren besprochen. Sie dienen dem Markt der Vielleser und wollen unterhalten. Und der Verlag will Geld verdienen. Auf der einen Seite haben wir also Verlage, die aus dem Jammern nicht herauskommen, weil ihnen die bürgerliche Leserschaft wegbricht. Doch sie produzieren zuhauf Titel, die allein auf Unterhaltungswert setzen. Auf der anderen Seite stehen die Self-Publisher. 40.000 allein beim Dienstleister BOD. Autoren wie Matthias Matting und Monika Pfundmeier treten ganz selbstbewusst auf. Weshalb gelten sie in der Verlagswelt als Outlaws? Um das zu verstehen, sollte man den Meistersoziologen Pierre Bourdieu zu Rate ziehen. Der analysierte über Jahrzehnte die Mechanismen des Kulturbetriebs. Er sah nicht Einzelakteure am Werk, sondern ein Geflecht aus Beziehungen und unausgesprochenen Vereinbarungen.
Das intellektuelle Kräftefeld ist mehr als nur ein simples Aggregat isolierter Kräfte, ein nebeneinander bloß zusammengereimter Elemente. Es bildet vielmehr nach Art eines magnetischen Feldes ein System von Kraftlinien.
Auf dem kulturellen Kräftefeld tummeln sich ganz verschiedene Akteure. Universitätsprofessoren, die wissenschaftliche Beiträge zu Gegenwartsautoren schreiben oder ihre Studenten antreiben, solche Arbeiten zu verfassen. Schriftsteller, die heute meist eine akademische Ausbildung genossen haben, nehmen angenehm berührt zur Kenntnis, wenn solche Arbeiten über ihr Werk verfasst werden oder ihnen gar die Ehrendoktoratswürde einer Universität verliehen wird. Verleger, die den Anspruch erheben, literarisch wertvolle Bücher herauszubringen, spielen ebenfalls mit. Sie besuchen gerne eine der über 1000 literarischen Preisverleihungen und geben bereitwillig über ihre Arbeit Auskunft. Die Zugehörigkeit zu einem geschichtsträchtigen Verlag adelt den Autor. Und was ist daran anstößig? All das führt zu ganz klaren Ausschlussmechanismen, sagt Bourdieu.
Das läuft ganz offensichtlich darauf hinaus, das Publikum aus dem Spiel auszuschalten.
Aber welches Publikum ist dann auf solchen Veranstaltungen? Ein sehr elitäres, zumindest ein sehr kleines. Dieses Faktum allerdings wird gerne heruntergespielt.
Und tatsächlich erscheinen aus der Feder von Theater- oder Kunstkritikern, die auf Andeutungen über die Stellungnahme des Premieren- oder des Vernissagenpublikums immer weitgehender verzichten, so vielsagende Sätze wie »Das Stück hatte einen Publikumserfolg«.
Auf den klassischen Literaturbetrieb bezogen heißt das, die Akteure auf diesem Teil des intellektuellen wie kulturellen Kräftefeldes legitimieren sich gegenseitig. Verleger, Lektoren, Autoren, Kritiker und Geisteswissenschaftler. Dem lesenden Publikum bleibt die Rolle des Zuschauers überlassen und die des Käufers. Doch die Verhältnisse haben sich geändert. Selbst hoch angesehene Verlage haben immer schon leichte Kost für ein großes Publikum veröffentlicht. Allerdings wird es heute schwieriger, die Leserschaft auf sogenannte Literatur-Literatur einzustimmen. Wenn Verlage noch vor 10, 15 Jahren Autorenpflege betrieben, weil klar war, dass ein neues Buch von Martin Walser oder Peter Handke hochmotivierte Leser in die Buchhandlungen treibt, so ist das heute längst nicht mehr so. Zur Demokratisierung des Lesegeschmacks haben Bestenlisten beigetragen, die allein auf Verkaufszahlen basieren, ebenso die vielen Leserforen, Kommentarspalten und Bloggerbeiträge. Self-Publishing ist ein Teil dieser digitalen Demokratisierung, höchstwahrscheinlich ein bislang unterschätzter.
Für mich ist das Schreiben das Wichtigste. Ich finde auch, es sollte nicht im Mittelpunkt stehen, über welchen Weg ein Autor veröffentlicht, sondern wenn es passt, dann ist es halt Self-Publishing, was mir unheimlich viel Spaß macht, weil ich wirklich die Entscheidungsgewalt auch genieße. Und ich habe jetzt auch aktuell die Möglichkeit, mit einem Verlag zu arbeiten. Da wird auch im März 2020 ein Buch erscheinen. Da hat es einfach vom Thema her und von der Zusammenarbeit super gepasst. Und natürlich bin ich neugierig und will auch gucken, wie setzt ein Verlag das Ganze dann auf. Muss aber die Entscheidungen manchmal auch in anderer Menschen Hände liegen.
Ich muss wirklich auch diese Verlegerpersönlichkeit in mir spüren Und das liegt einfach nicht jedem Autor, muss man auch sagen. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass Self-Publishing jetzt das Allheilmittel für alle sein wird, sondern es wird Autoren geben, die sich wohler fühlen im Verlag. Und es gibt eben andere, die auch ein bisschen unternehmerisch vielleicht veranlagt sind, die sagen, nö, das kann ich doch alles selbst, was der Verlag macht.
Monika Pfundmeier und Matthias Matting. Beide haben die große Freiheit des Self-Publishing schätzen gelernt und dabei ihre Revolte gegen das Establishment des Buchmarktes gestartet. Es ist allerdings eine seltsame Freiheit. Amazon bietet gedruckte Bücher wie E-Books an. Das Unternehmen ermöglicht aber auch Self-Publishern, Books on Demand zu vertreiben. Wer sich also aus der Umarmung von Verlagen befreit, läuft direkt in die Arme des großen Digitalunternehmens. Auch sonst haben wir es mit großen Playern zu tun. Der deutsche Self-Publishing-Dienstleister BOD ist ein Schwesterunternehmen des gewichtigen Händlers Libri. Wie andere Unternehmen in Deutschland folgt es dem Raketenschweif von Amazon. So gründete der Verlag Drömer Knauer 2010 die Self-Publishing-Plattform Neobooks. Das Self-Publishing-Portal 26 ist wiederum eine Kooperation zwischen Random House und BOD. Jeder, wirklich jeder, kann heute sein Buch digital veröffentlichen. Sei es professionell und gewinnorientiert wie Monika Pfundmeier oder Matthias Matting. Sei es aus Liebhaberei oder der Freude an der Selbsterhöhung. Dilettanten, erhebt euch, haben 1920 die deutschen Dadaisten ausgerufen. 100 Jahre später ist die Parole mehrheitsfähig.
Ganz klar, unter vielen, vielen, vielen schafft es irgendjemand. Und das ist ganz interessant, dass das eigentlich vielleicht nur so eine Art Selbstbefriedigung ist, was ich aber sehr positiv meine. Dass es einfach das Buch, was ich gerne geschrieben hätte, dann auch habe, auch wirklich in irgendeiner Form existiert. Und dann gibt es ja vielleicht sogar sowas wie eine digitale Unsterblichkeit.
Diese Form der Unsterblichkeit im digitalen Raum entzieht den kulturellen Ausschlussmechanismen die Anziehungskraft. Was auch bedeutet, Literatur- und Kulturkritik ist für Self-Publisher nahezu irrelevant. Ihr möglicher Ruhm leuchtet im Netz. Junge Schriftsteller, die mittelprächtige Förderpreise und Stadtschreiberposten bekommen, wollen sie gar nicht sein. Andy Warhols Parole, 15 Minutes of Fame, liegt ihnen näher.
Meine Vorhersage aus den 60er Jahren ist schließlich eingetroffen. In Zukunft wird jeder 15 Minuten berühmt sein.
Self-Publishing. Eine Revolte gegen das Buchestablishment von Andreas Trojan. Es sprachen Franziska Ball und Peter Weiß. Technik Ursula Kirstein. Regie Ulrich Bassange. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.